Das Fieber des John Friedrich Brinkmann. Im Jahr 1841, als John Friedrich Brinkmann in New York die Brigham Hill bestieg, dachte noch niemand an eine Statue of Liberty oder die Brooklyn Bridge und auch nicht an das Empire State Building. Da war die Stadt eine ganz und gar andere als 50 Jahre später und überhaupt als die, die man heute zu kennen meint. Im Hafen lagen die großen Handelsschiffe der Welt und gingen ein wenig mit den Wogen. Die Stadt zog sich eben den Morgenmantel über und gähnte aus den flatternden Segeln und heiseren Möwenkehlen. Über den North River polterte ein dunkelqualmendes Dampfboot, dessen Schlot beinahe länger war als es selbst. Es stank und manchmal schlug eine Metalltür oder eine Luke zu, wodurch es so klang, als würde jemand in den Himmel schießen. Er dachte an seinen Bruder Michael. Der hatte ihm einmal einen dieser Revolver mit Perkussionszündung gezeigt und damit immer wieder an eine betrunkene Nacht geschossen, bis der Lauf qualmte. Er hatte seinen Bruder vor 2 Tagen zum letzten Mal gesehen. Auf dem Dampfboot stritten 2 verrußte Männer. Einer schlug den anderen mit einem langen Schraubenschlüssel. Der warf dem anderen seine Schaufel entgegen und sprang von Bord in den kalten Fluss, bekam noch ein Stück Kohle hinterher, nur um nach kurzer Zeit wieder in das Boot gehievt zu werden. Brinkmann zog eine schmale Schachtel aus der Manteltasche, betrachtete sie, wog sie in der Hand und zündete sich daraus eine Zigarre an. Es dauerte nicht lang, dass ein Mann dazu kam, ihm seine grobe, schmutzige Hand reichte. »Guten Morgen, Patt ist mein Name, nichts für ungut, ich roch Sie eben. Erlauben Sie vielleicht 1-2 Züge? Brinkmann, guten Morgen. Ist Ihnen eigentlich schon einmal aufgefallen, Pat, wie sehr die Zigarre den Schornstein ähnelt? Was meinen Sie? Nein. Wenn Sie sie aufrecht stellen, so etwa, und sie an etwas befestigen, nehmen Sie einfach diese Hand. Sieht sie in diesem Licht nicht anders aus als dieses Boot dort drüben?« Er reichte Pat die Zigarre. »Ach, behalten Sie sie gleich, Pat. Ich werde nie ein großer Raucher. Es schmeckt mir nicht. Es macht mir Kopfschmerzen.« Der steckte sich die Zigarre in den Mundwinkel. Sie waren ein Geschenk zum Abschied. Ein ganz treffendes Geschenk. Brinkmann sprach einfach weiter. »Als ich aus Old Mecklenburg reiste, rauchte dort noch niemand Zigarre. Dort fuhren auch keine Dampfboote über den Warnow River. Keine Dampflokomotiven fuhren am Hafen. Glauben Sie mir, es gibt eine geheime Verabredung zwischen diesen beiden, der Zigarre und dem Schornstein. Sie propagiert gewissermaßen die Zukunft oder ist ein geheimes Signal über die Lust am modernen Fortschritt. Verstehen Sie, man gibt sich etwas zu verstehen. Einen Glauben. Andere tragen ein Kreuz. Es ist unübersehbar, wie sie selbst das Denken und das ganze Wesen der Dinge verändern wird.« »Also eine Zigarre soll ja manchmal einfach eine Zigarre sein«, sagte der, auf sein Gerät schielend, ohne es aus dem Mund zu nehmen. »Diese Dampfantriebe«, fuhr Brinkmann fort, »ersetzen jeden anderen Antrieb. Sie bevölkern die Häfen und bald werden sie die Ozeane besiedeln.« »Na, na«, fiel Pat in seinen Monolog, um sich sofort wieder seiner Zigarre zuzuwenden. »Glauben Sie, was Sie wollen, Pat, aber wenn wir schon Schienen durch die Welt legen und... Haben Sie das nicht gelesen, wie nach Trafalgar die Temeraire von einem Dampfboot aus der Schlacht geschleppt werden musste? Das sind Signale überall, die muss man sehen. Selbst sie dampfen schon aus dem Mond durch die Zwischenräume der Zähne. Das ist eine Frage der Zeit, dass wir in die Luft und aus dem Hintern dampfen.« »Aber mein lieber Brinkmann, was flausen Sie? Rauchen Sie lieber. Rauchen Sie schon«, sagte er und hielt ihm seine erschlichene Räucherei mit einem bereits zerbissenen, nassen Ende hin. Brinkmann hielt ihm die Handflächen entgegen und schüttelte den Kopf. »Danke, wirklich, wirklich. Aber entschuldigen Sie, es ist so aufregend.« »Wo kommen Sie denn her?«, fragte er. »Ihr Dialekt, aber hier spricht ja ohnehin jeder einen anderen Dialekt. Das ganze Land ist ein Hafen. Selbst die Quäker vermischen ihre Sprache. Wissen Sie, mein Bruder, also Michael, aber erzählen Sie erst, wo kommen Sie denn her?« »Genf. Das ist in Switzerland. Große Schifffahrtsmetropole.« »So weit fort. Aber da fällt mir ein, ach, Mr. Pat, das ist ein hübscher Zufall. Ich habe in meiner Tasche ein Buch über einen Genfer. Haben Sie vielleicht auch eine Ausgabe des modernen Prometheus bekommen? Aus der Tasche zog er einen Band, blätterte. Sehen Sie, hier steht es. I am by birth a Genovese. Das ist doch ein feiner Zufall für unsere Begegnung. Genovese, wiederholte Pat für sich und erspottete ein Bild, das aus dem Buch ragte. Wer ist denn das? Das ist Cornelia, sagte Brinkmann. Ein Porträt der Gattin meines Bruders, auch so eine Quäkerin. Wir haben ein Bild von ihr machen lassen für unsere Mutter. Ich sehe sie schon, wie sie die fremde Dame betrachtet, welches Gesicht sie macht, wie sie nichts sagen wird, außer... Ah! Es sieht so lebensecht aus, sagte Pat und wollte eben mit seinen dicken Fingern die feinen Striche berühren, aber Brinkmann steckte es vorsichtig wieder zwischen die Seiten und erklärte, die machen das mit dieser Kamera Luzi da. Sie haben doch bestimmt schon eine gesehen. Es ist, als würde man sein Bild in einen Spiegel malen. Ich habe mich schon immer gefragt, sagte Pat, mehr aus Höflichkeit, wie man solche Spiegelbilder herstellt. Zeichnet eigentlich noch jemand selbst? Bald werden sie einfach einen Kasten herumtragen, aus dem auch ein Schornstein ragt. Und der Kasten zeichnet das Bild, ergänzte Pat mit qualmendem Grinsen, mit Zahnrädern und Riemen. Ach, hören Sie doch auf, Sie wären noch krank. In Parks, in Opern und Theatern werden sie die Kästen über ihre Köpfe halten und Bilder malen lassen und die Musik aufmalen lassen und alles wird verqualmt sein, dass man nichts mehr sieht und nichts mehr hört. Wenn sie nicht aufhören zu spinnen, Mister, bekomme ich noch Angst vor ihnen und hole lieber jemanden, der sie wieder von Bord buxiert. Ach, Pat, bitte, Sie haben ja recht, entschuldigen Sie vielmals den Eifer, das muss noch immer das Fieber sein. Das Klima, wissen Sie, ich vertrage das Klima nicht, hat ein New Yorker Doktor gesagt. Ich würde wohl sterben, wenn ich nicht zurückkehrte. Das stimmt neben dem Klima nicht. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist es ja das Menschenklima. Gibt es das etwa? Ach was, sagte Pat. Nehmen Sie sich jetzt zur Beruhigung mal so einen Stock aus Ihrer Tasche, den ich Ihnen noch nicht angemerkt habe. Sie haben ja wohl noch ein paar. Und rauchen Sie, das hilft Ihnen. Und ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen, bevor Sie mir an diesem frischen Morgen noch vor Fieber umknicken. Wenn Sie Fieber sagen... Erinnert mich das nämlich an eine ganz und gar merkwürdige Episode, die ich selbst erlebt habe. Vor 3 Jahren fuhr ich nämlich auf einem Schoner und einem gewissen Captain Heuer von Hamburg nach Haiti. Schon während wir in Hamburg das Schiff beluden, war mir seine Nervosität aufgefallen, er schien planlos. Immer wieder fiel ihm etwas ein, was noch zu erledigen war. Und selbst wenn er sich auf etwas Schlaf verabschiedete, stand er nach wenigen Minuten wieder da. Wir waren schon einige Jahre miteinander gefahren, wussten uns zu vertrauen, und als ich ihn also in einem Moment, den wir unter uns waren, fragte, was denn mit ihm wäre, erzählte er mir im Geheimen, dass die Fracht keinen unbedeutenden Wert für ihn besaß. Er wollte die Chance seines Lebens ergreifen, alles auf eine letzte Karte setzen, um in der neuen Welt ein neues Leben zu beginnen. In Europa hatte er alle Gründe des Lebens verloren. Seine Frau war wenige Monate zuvor mit den 3 Kindern in einem Feuer ums Leben gekommen. Und auch die Mutter des Captains war schon vor Jahren gestorben. Sein Vater vor noch längerer Zeit mit einem Schiff untergegangen. Heuer sagte mir dann etwas später in der Kajüte, er habe nachgedacht und ich müsse später bei ihm bleiben. Er hatte Pläne, das Schiff zu veräußern und wir wollten durch ehrliche Arbeit reiche Männer werden. Ich stand also bei ihm, als er jede der Kisten noch einmal öffnete, bevor er sie verlud, und ich erkannte, dass sie eine Art Zwiebel enthielt, eingewickelt jeweils in ein Leinentuch und die Kiste sonst mit Stroh verstopft war. Zu diesem Zeitpunkt war die Mannschaft schon unruhig, weil die Stadt eben eine kurze Episode der asiatischen Cholera beinahe überstanden hatte, aber noch immer Menschen starben. Wir hörten Erzählungen, wie ihre Leichen auf Frachtwagen aus der Stadt gekarrt wurden. Wir sahen auch 2 Schiffe, an denen die Flaggen halbstock wehten wegen der Leichen an Bord. Umso ängstlicher die Männer wurden, umso wahrscheinlicher missachteten sie die Ausgangssperre und soffen sich ihre Furcht in den Lokalen weg. Wir waren schon fast fertig geladen, als wir zusammensaßen und uns freuten, weil wir niemanden verloren hatten, als der Koch, ein Mr. Sandmann, nach einem Bitteren fragte, weil er sich nicht so wohl fühlte, angeblich, weil er zu viel von den Schnittbohnen gegessen hätte und wurde geneckt, weil die Männer meinten, er würde das nur sagen, um an den Schnaps zu kommen, den er gern trank und oft. Nachts aber hörten wir ihn stöhnen und würgen. Er lag gekrümmt vor Schmerzen auf dem Boden. Der Captain ahnte gleich, was mit ihm nicht stimmte. Wir ließen ihn in ein Hospital bringen und als wir uns vor Ablegen erkundigen wollten, was nun mit ihm sei, war er eben gestorben. Es war ein miserables Gefühl, mit dem wir Europa verließen. Wir unterhielten uns also, Heuer und ich, und er schlug mir vor, mich in seine Geschäfte einzubinden. Ich bin jedoch von Geburt ein sehr vorsichtiger Mensch. Solche Vorschläge werden einem ja ständig gemacht, und den meisten Menschen geht es letztlich ja bloß um einen eigenen Vorteil. Da ich ihn aber schon eine Weile kannte und ihm vertraute, spielte ich dann doch heimlich mit dem Gedanken. Ich überlegte, was er gemeint haben konnte, wie er mit den geheimen Zwiebeln, von denen niemand etwas wissen sollte, ein großes Geschäft machen wollte. Viel Gelegenheit zum Nachdenken sollte ich dafür nicht bekommen, da trotz beschleunigter Abwicklungen und Ablegens weitere Männer auf der Höhe des Ärmelkanals erkrankten. Und wie jeder weiß, kann man mit einem Schiff, auf dem sich die Cholera befindet, nicht einfach einen Hafen anlaufen und die Männer austauschen. Keine Stadt wird solch einer Gefahr auf sich nehmen. Darum wurden die Männer isoliert, sie bekamen Pillen, die der Arzt besorgt hatte, und die Fahrt wurde fortgesetzt. Aber das ist eben etwas, das man auf seiner allerersten Fahrt lernt. Der Tod fährt immer mit. Das waren die ersten Männer, mit denen wir auf dieser Reise das Meer fütterten. Die Stimmung an Bord war zum Zerreißen. Dann wirkte auch Heuer krank und schloss sich selbst in seiner Kajüte ein. Ich übernahm für ihn das Kommando. Ich versuchte, mit ihm durch die Tür zu sprechen. Aber tagelang sagte er nichts oder wies mich ab. Dann brüllte er einmal, wenn ich essen will, hole ich mir Essen, Pat. Ich habe Fieber, verschwinde. Hustete vor Anstrengung. Und ich hörte auch, wie er unablässig umherlief. Die Männer waren sich einig, dass er längst verwiese, und ich war mir selbst nicht mehr sicher. Aber dann schlich ich mich wieder an seine Tür und hörte noch immer, wie er umherlief. Ich erzählte den Männern davon, und die meinten, das wäre nicht der Käpt'n, der da umherlief, das wäre der Sensenmann selbst. Also wollte auch niemand in die Nähe der Tür, und auch ich wurde zugegeben, ein wenig vorsichtiger. Wir waren schon ein paar Tage unterwegs, da gerieten wir in den fantastischsten Sturm, den ich je überlebt habe. Das Schiff wurde uns unter dem Arsch abgetragen, wir bekamen kaum das Wasser aus dem Schiff. Doch als der Sturm noch nicht seinen Höhepunkt erreicht hatte, aber schon wütend genug war, mit seinem Leben im Geiste abzuschließen, stand auf einmal Heuer auf dem Oberdeck, gab Befehle, als wäre er nie fort gewesen, und die Männer sprangen nach seinem Mund, als wäre es der Teufel selbst, der sie befehligte. Als wir die ersten Sonnenstrahlen sahen, nach 4 Tagen Todeskampf und ebenso viel verlorener Seelen, erkannte ich, wie bleich und dünn das Gesicht des Käpt'ns seit dem Ablaufen geworden war. Es war nicht die Cholera, die den Körper dieses Mannes geentert hatte. Das wusste nur noch Käpt'n Heuer. Aber es war trotzdem ein Fieber. Ein schüttelfrostiges, fahles, hungriges Fieber. Jetzt muss ich Sie doch unterbrechen, Sie meinen doch nicht im Ernst, dass Ihr Fieber mit meinem zu vergleichen wäre. Ihr Fieber ist vielleicht an dem Goldfieber verwandt ist oder ein Angstfieber. Meines ist dem Klima geschuldet. Ein Klima des Qualms, mein Herr. Jetzt müssen Sie aber mal meine Ehrlichkeit entschuldigen, denn ich spekuliere, dass es sich in der Tat um das gleiche Fieber handelte. Eines, das ich als romantisches Fieber bezeichnen würde. Sehen Sie doch, es ist das Ungleichgewicht, der Widerspruch. Auf der einen Seite folgen Sie dem Gefühl, was Sie nur tun, weil es ja Teil des Widerstands gegen das Alte ist. Auf der anderen Seite lehnen Sie das Neue ab und sehen schon in der Zigarre den modernen Schlot. Der Käpt'n hatte seinen eigenen romantischen Plan, der nun im Wettstreit mit der Wirklichkeit stand. Es ist eine Gemeinheit, mir zu unterstellen, ich würde lügen, nicht ernsthaft krank, sondern nur romantisch entzündet zu sein. Ich war bei einem amerikanischen Doktor, der in Paris promoviert wurde. Ich bin kein Betrüger. Vielleicht sollten wir uns doch besser auf den Herrn Heuer konzentrieren, als auf Herrn Brinkmann, bevor unsere Gesichter noch irgendwann mehr Schlote einfangen, als sie Qualm vertragen. Ach, mein lieber Freund, als Mann der Sprache können Sie sich gut herausfinden, aber sehen Sie es nicht als Anklage, nicht als Vorwurf. Es ist wenig meiner Art, die Brille nicht aufzusetzen, um unklar zu sehen. Vielleicht werden Sie jetzt jedoch besser verstehen, dass es keine böswillige Absicht ist, wenn Sie das Ende der Geschichte hören. Der Kapitän nämlich, bleich wie aus dem Grab gekrochen, war immer häufiger unter Deck. Er ließ Tücher in die Sonne hängen, er ließ selbst zerrissene Segel, die wir eigentlich flicken konnten, kleinschneiden, kam immer wieder mit nassem Tuch, das er trocknen ließ, aber wollte sich weder helfen noch beobachten lassen, auch mit mir, den er bereits als Komplizen eines unausgesprochenen Plans beinahe gewonnen hatte, wollte er sich nicht auseinandersetzen. Er sagte immer nur in einem verschwörerischen Stimmton: »Halten Sie mir bloß die Mannschaft ruhig, dann ist vielleicht nichts verloren. Sie dürfen nichts merken. Sie müssen glauben, wir sind auf der Spur.« Aber auf einer Spur waren wir nicht. Wir waren zerrissen und kaum fähig zu manövrieren. Nur ein bisschen Wind pustete uns in die übrigen Segel. Ich fürchtete schon, dass wir gar kein Land mehr sehen würden. Glücklicherweise hatte Heuer eines richtig gemacht, nämlich Nahrungsmittel für mehr als 80 Tage mitzunehmen. Aufgrund der Toten hatten wir sogar ein paar Tage mehr. Nur die Hühner waren uns bei dem Sturm schon am ersten Tag ersoffen. Für den Atlantik braucht man für gewöhnlich zwar keine 80 Tage, um die 35 sind üblich. Immer wieder hört man aber auch von solchen Überfahrten, bei denen die Winde so ungünstig standen, dass ein Schiff nicht von der Stelle kam oder eben das Schicksal sich in die Partie mischte. Diese Notrationen sind auch nicht besonders üppig, aber ein geringes Risiko für einen klugen Captain, da man eben doch nie weiß, was einen erwartet. Diese Tatsache beruhigte auch die Mannschaft. Je näher wir aber an diese 80 Tage kamen, umso mehr merkte ich, wie sie sich verabredete, Gruppen bildete, die sich leise unterhielten. Also tat ich, was ich konnte, die Männer getrennt arbeiten zu lassen, sie so viel arbeiten zu lassen, dass sie müde in die Kojen fielen. Doch auch wenn wir so das Schiff wieder einigermaßen seetüchtig machten, wuchs auch in mir beständig die Ungeduld in Anbetracht eines Captains, der nur noch zu sehen war, wenn er nasse Tücher ans Oberdeck brachte, und ich machte mir meine eigenen Gedanken, die Kontrolle ganz zu übernehmen. Obwohl, was hätte das geändert? Doch ich stellte Heuer zur Rede und zwang ihn, mir Antwort zu geben. Und der abgemergelte, graue Mann erzählte mir, es gäbe in Amerika keinen einzigen Tulpenbauern. Wir sagten, er wollten Tulpenbauern werden und Amerika mit Blumen versorgen. Er hätte auf einem heimlichen Weg drei wunderbare Sorten besorgen können. Er hätte auch ein passendes, recht großes Feld auf Haiti bereits erwerben lassen. Heuer erklärte mir mit großen, glänzenden Augen, welche Gewinnspanne wir erwarten konnten, wenn wir das richtig anstellten. Er erzählte mir aber auch, dass er nichts mehr besaß, als das Geld, die Mannschaft zu bezahlen und die Zwiebeln in die Erde zu bringen. Alles, was er sonst besaß, lagerte in den Kisten unter Deck. Mit dem Geld für das Schiff, das nun auch nicht mehr in dem besten Zustand war, wollte er Arbeitsmaterial und Arbeitskräfte bezahlen. Aber dann begannen seine fiebrigen Augen überzuschwimmen und er sagte, sie müssten sehr bald in die Erde, weil sie sonst verdorben wären. Er nahm mich am Kragen und schob mich in den Laderaum, in dem ein Bild auf mich wartete, das ich vorhin mit dem Gefühl des Widerspruchs meinte. Denn jede Kiste lag offen, ausgebreitet, und ich konnte nicht eine Zwiebel sehen, die nicht in der schönsten Blüte stand. Es war, als würden sie aus sich heraus, in gelben und roten Farben, einen dunklen Raum erleuchten. Sie blendeten mich mit solcher Brutalität, dass auch meine Augen nass wurden. Mir war klar, dass die Ladung verdorben war, bis wir einen Hafen erreichten. Und so war es. Die Zwiebeln wurden fleckig, weich und begannen an einigen Stellen zu schimmeln. Also warfen wir die verdorbenen Kisten in das Wasser. Und mit jeder Kiste, die wir dem Atlantischen Ozean schenkten, wurde Heuer nur noch zerbrechlicher. Dieser Teil klingt wie ausgedacht, das weiß ich auch, aber ich kann mir kein anderes Ende ausdenken, denn genau so ist es eben passiert. Wir legten seinen ausgetrockneten Körper in die letzten Kisten, die wir zusammenbanden, in ein Bett aus ausgeblühten gelben Tulpen und erreichten nur 3 Tage später den Hafen von Barbados.
Und diese Geschichte erinnert Sie also an mich, Mr. Pett? Und Sie sehen mich in Ihren Tulpenkapitän? Ach, lassen Sie doch die Unstimmigkeiten beiseite. Seien Sie mir darum nicht böse, bitte. Ich weiß ja, Sie müssen generell recht aufgewühlt sein. Aber ich möchte mit Ihnen wetten, dass Ihre neue Flucht doch eine romantische Ursache hat. Unterstellen Sie mir jetzt Liebeskummer, Pat.
Das wird immer bunter mit Ihnen. Wenn es wenigstens irgendeinen Herzschmerz gäbe, könnte ich den körperlichen Schmerz vielleicht besser verwinden. Ich könnte jetzt auch an Bord sein mit einer Ehefrau, um sie meiner sehnsüchtigen Mutter vorzuführen. Aber sagen Sie mir, was eine Frau wert ist, wenn sie zwar über Geld verfügt, aber nicht über die Kraft, ein Herz zu entzünden. Wenn sie mit jedem Dollar, den sie bezahlt, das kleinste Feuerchen zertritt. Ich habe sie weinend zurückgelassen in ihrem zerschüttelten Bett, in dem ich mehr als ein Jahr mit ihr lebte und debattierte und in dem sie für mich unsere Familie plante. Und spüre noch jetzt nicht einmal einen kleinen Verlust, nicht die winzigste moralische Erschütterung. Sie hätte mir die ganze Freiheit der Welt geschenkt. Kinder vielleicht, jedoch keine Liebe. Aber das ist nur ein Beispiel für das ganze Land, das ich kennenlernte. Alle, die ich traf, sind so sehr auf den Gewinn aus, dass es nicht einer verstehen konnte, dem ich das erklärte. Und jedes Wölkchen Qualm erinnert mich daran. Jeder Schlot befriedigt nur den Trieb, aber nicht das Herz. Dazu dieses unerträgliche Klima, das mich herzrasend und schwitzend und zittrig werden lässt. Es zieht mich zu den einfachen, trotzigen Menschen, zu ihrem einfachen Humor, zu ihren einfachen Verhältnissen, ihren einfachen Leben. Die beiden lehnten an der Reling. Brinkmann hielt die Zigarre mehr an seinen Händen, als er daran sog. Pets Stummel begann dagegen schon heiß zu werden und er ließ ihn in den North River fallen. »Ach, kommen Sie, Mr. Brinkmann«, sagte er, »ich befreie Sie von Ihrem Ungeheuer«, und nahm ihm, ohne auf Antwort zu warten, die Zigarre aus den Fingern. Der löste kaum seinen Blick von den anderen Schiffen, auf denen langsam Schatten schlichen, und sagte beruhigt: »Ich danke Ihnen, Mr. Pett.